Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VfL, beziehungsweise zu einem neuen Fangespräch. Das ist ja jetzt, also ihr seid es ja schon gewohnt, dass manchmal nur die Fangespräche kommen. Jetzt hat sich's besonders angeboten, weil wir jetzt zwischen den beiden Mainz-Spielen sind. Tobi hat heute einen freien Sonntag, mit dabei ist dafür Felicitas vom Hinterhofsänger-Podcast. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Vorweg herzlichen Glückwunsch zum Sieg gestern. Da, ja, wir Bochum-Fans, wir würden am liebsten das Spiel vergessen, aber gut, für euch ist es gut, dass ihr da dann die 3 Punkte eingefahren habt.
Ja, war wichtig. Also denke ich, es wäre für euch auch wichtig gewesen, aber ihr hattet auf jeden Fall, glaube ich, vor dem Spiel bessere Voraussetzungen als wir.
Ja, das stimmt, aber dann kurz vorher kamen diese 2 Meldungen mit Danilo Suarez und Gerrit Holtmann, dass die nicht spielen werden und dann wurde es eigentlich immer schlimmer mit der Aufstellung. Bei uns, dass dann da Rex Bejay raus war und ihr habt dann auf einmal eure beste Abwehr da quasi aufgefahren. Da war ich ein bisschen überrascht, aber naja, so ist es dann halt manchmal. Jetzt im Pokal ist die nächste Chance dann da doch irgendwie vielleicht sich ein bisschen zu revanchieren.
Wir werden sehen, ich bin gespannt.
Vielleicht dann vorweg, wie ist denn deine Meinung zum Spiel gewesen? Also ich persönlich habe es ein bisschen als zerfahrenes Spiel gesehen, mit wenig Torchancen. Aber würde halt schon sagen, dass der Sieg im Allgemeinen verdient war für euch.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich fand auch, es war mehr Krampf als Kampf und vor allem gerade in der zweiten Halbzeit wenig Nettospielzeit, viele Fouls und war auch irgendwie nicht, es ging nicht viel nach vorne bei uns tatsächlich. Also ich war ganz froh, dass Polter den Elfmeter nicht verwandelt hat und Robin Zentner den dankbaren Elfmeter halten konnte. Aber gerade das, was auch dann offensiv zusammenging in der zweiten Halbzeit bei uns, da würde ich schon sagen, das ist aber auch nur mit dem einen Tor, also das war schon in Ordnung.
Ja, also der Elfmeter, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, das war mehr ein Rückpass wirklich als ein stramm geschossener Elfmeter, aber gut, ja, die Fouls auch, das ist mir enorm aufgefallen in der zweiten Halbzeit und dann lagen immer wieder Spieler am Boden. Jetzt zum Beispiel, mir fällt da jetzt Manuel Riemann ein, der da natürlich auch wirklich getroffen wurde. Also da war auch nicht irgendwie viel mit Schauspielerei oder so, wie man das häufig dann hat. Aber es war einfach total zerfahren und nicht gerade Werbung für die Bundesliga, dieses Spiel.
Stimmt.
Ja, der Elfmeter, den du gerade schon angesprochen hast, wie siehst du denn denn? Also ich habe jetzt schon häufig gehört, dass welche sagen, das war kein Elfmeter. Ich habe es im ersten Moment auch gedacht. Je häufiger dann die Wiederholung gezeigt wurden, desto sicherer war ich mir eigentlich, dass es einer ist. Was war dein erster Eindruck und wie ist der jetzt?
Das ist ganz interessant, weil ich hatte tatsächlich den gegenteiligeren Eindruck. Ich habe beim ersten Blick habe ich direkt gedacht, klar, Bello muss da nicht so drauf gehen. Und Polter fällt und schreit, auch sehr laut. Und da habe ich gerade auch nach letzter Woche, wo Hack ja einen ganz klaren Elfmeter verursacht hat, war das quasi ein Déjà-vu. Und ich habe im ersten Moment gar nicht dran gezweifelt. Und je öfter ich mir die Wiederholungen angeguckt habe, desto mehr habe ich gedacht, oh, Polter hängt das Bein schon ganz schön raus und will es unbedingt. Ich glaube nicht, dass der VAR da eingreifen muss, um zu sagen, es war eine Fehlentscheidung. Du kannst den Elfmeter schon pfeifen. Aber Polter hat ja auch nach dem Spiel zugegeben, dass er das Bein rausgehalten hat, weil er den Elfmeter wollte. Und dann ist halt Bello da, ja, in dem Moment der Blöde, sage ich mal, dass er dann auch tatsächlich gegen sich gepfiffen kriegt.
Ja, ich denke, wenn der Elfer nicht gepfiffen wird, dann wird da auch der Videoschiedsrichter sich nicht einschalten. Andersrum ist es halt genauso. Jetzt ist er gepfiffen worden, dann gibt es auch keinen Grund, wie du gesagt hast, sich da irgendwie einzuschalten. Aber gut, der Elfmeter an sich, der löst dann, glaube ich, auf Bochumer Seite mehr Diskussionen aus als jetzt bei euch, weil er wurde gehalten. Aber die Situation vorher war dann ja recht interessant, wo dann Pantovic eigentlich schießen wollte und dann der Ball ihm weggenommen wurde. Man muss dazu jetzt sagen, das war jetzt zum zweiten Mal in dieser Saison. Beide Male wurde der Elfmeter danach verschossen. Also da ist jetzt halt auch die Befürchtung bei uns, ob das irgendwie Unruhe reinbringt. Muss man jetzt mal schauen. Aber es wurde danach ja auch recht schnell gesagt, auch im Interview von Polter, den nächsten Elfmeter kriegt Pantovic. Ich hoffe, dass das dann auch wirklich so ist und da nicht wieder irgendwer dem Elfer Pantovic den Ball wegnimmt, weil dann geht der Ball wahrscheinlich wieder daneben.
Wahrscheinlich. Also wir in Mainz haben wir haben diese Saison noch keinen einzigen Elfmeter gepfiffen bekommen. Also noch niemand durfte auf den Punkt. Und wenn, ist es ja auch bei uns immer Daniel Prosinski, der die souverän verwandelt. Wir haben ja auch die längste Rekordserie an verwandelten Elfmetern im Spiel. Aber bei uns Mainz-Fans kam tatsächlich auch der Eindruck auf, dass Polter noch so ein bisschen eine Rechnung mit seinem alten Verein auf hatte und deswegen unbedingt schießen wollte.
Den Eindruck hatte ich tatsächlich auch. Also, als Polter dann da stand, da wurde ja vorher gar nicht die Szene gezeigt, dachte ich ja, okay, der will den da jetzt reinmachen und will halt irgendwie den Mainz-Fans und generell den Verantwortlichen was zeigen. Aber ja, das wurde dann nochmal deutlicher, als danach diese Szene kam. Also, er wollte es unbedingt und dafür war der Elfmeter dann wirklich katastrophal geschossen. Also, es war halt wirklich, wie gerade schon gesagt, mehr ein Rückpass als ein Schuss.
Ja, aber da haben wir ja auch Parallelen. Also wenn ich an das Pokalspiel denke, vor 2 Jahren, das ist jetzt schon der Mateta-Elfmeter, war, glaube ich, noch schlimmer, aber ähnlich lasch geschossen.
Ja, das stimmt. Also, mein Mitbewohner, der ist Mainz-Fan, der war jetzt zum Glück nicht in der Wohnung. Also, das hätte ich nicht ausgehalten. Der ist auch am Dienstag erstmal beim Training. Also, da gucke ich mit dem die zweite Halbzeit. Aber der hat mir dann auch geschrieben, das hat ihn an den Mateta-Elfmeter so ein bisschen erinnert. Das war ja wirklich, also, da auch im Pokalspiel war ein dankbarer Elfmeter.
Ja, und ich meine, wir haben uns auch die Statistiken von Robin Zentner angeguckt. Das war sein bis jetzt, glaube ich, erst dritter gehaltener Elfmeter überhaupt. Also der ist jetzt auch nicht so der große Elfmeterkiller. Und er hat nach dem Spiel auch gesagt, er war einfach schlecht geschossen, sonst hätte er den wahrscheinlich auch nicht halten können. Aber hey, alles, was Robin Zentner für sein Selbstbewusstsein gut tut, kann uns Mainzer nur freuen. Und er hat ja auch in der 90. Minute nochmal oder was war es, 93. Minute den Einschuss da grandios abgewehrt. Von daher passt es schon.
Das stimmt, da habe ich schon gedacht, der Schuss geht rein. Das wäre ein Traumdebüt dann gewesen für Luka Dia, der dann aber mir auch in diesen letzten Minuten sehr, sehr gut gefallen hat. Ich hoffe ein bisschen, dass er dann im Pokal von Anfang an spielen wird. Kommen wir mal auf den Pokal so ein bisschen zu sprechen. Ich werde gleich nochmal zurück zum Spiel kommen. Aber die Verteidigung jetzt hat viele VfL-Fans überrascht. Also im Podcast vorher haben wir gesagt, ja, Mainz hat da ein paar Probleme. Und dann war es doch so eine starke Verteidigung. Mit welcher Verteidigung können wir denn jetzt eigentlich im Pokal rechnen? Meinst du, dass es da irgendwie nochmal Rotation geben wird? Oder wird diese Dreierkette bestehen bleiben?
Ich hoffe, dass sie bestehen bleibt. Also wir hatten ja wirklich auch vor dem Spiel in Bochum war es unter uns Mainz-Fans auch so, dass wir uns wirklich gefragt haben, wer soll denn da noch auflaufen? Also Tauer ist verletzt, Hack gesperrt. Ja, Nemeth ist dann da noch. Widmer hat gegen RB Halbverteidiger gespielt, was jetzt auch nicht unbedingt seine normale Position ist. Und das haben wir halt in der Hinrunde auch schon gesehen. Es ist einfach auch nicht eine Position, wo er glänzen kann, sondern er ist wirklich, wir brauchen ihn als Außenverteidiger und da macht er seine Sache gut. Und umso überraschter waren wir alle, dass dann tatsächlich Niakate nach seiner Isolation, nach positivem Corona-PCR-Test und St-Just, der ja an der Schulter operiert wurde und den Rest der Hinrunde komplett ausgefallen ist, dass die auf einmal vom Punkt an fit waren. Und St-Just hat auch später nach dem Spiel gesagt, dass er selber damit nicht gerechnet hat, dass er 90 Minuten spielen soll und dass er seine Beine auch spürt. Von daher weiß ich nicht, ob er von Anfang an spielen wird. Ich gehe davon aus, dass Moussa Niakate, der jetzt nicht lange verletzt war, sondern einfach nur raus, dass der auf jeden Fall wieder auflaufen wird und wahrscheinlich wird St-Just dann durch Hack ersetzt. Generell ist es so, dass Bo Svensson nicht gerne die Startformation wechselt, aber ich glaube, in dem Fall hat er keine andere Wahl.
Stimmt, Hack kommt ja wieder von seiner Rotsperre. Das wäre ja sowieso nur ein Spiel gewesen und der Pokal wäre er so oder so nicht gesperrt gewesen. Also ist da ja dann direkt die Möglichkeit, um irgendwo zumindest einen Spieler zu entlasten.
Genau.
Ja, ansonsten hast du dann jetzt schon gesagt, dass Bo Svensson nicht so der Fan ist von Rotation. Also können wir eigentlich damit rechnen, dass ansonsten eine nahezu identische Startelf in Bochum dann auflaufen wird im Pokal.
Ich gehe tatsächlich davon aus, auch wenn ich nicht glaube, dass das sehr sinnvoll ist. Also wir haben ja unseren ersten Wechsel im Spiel jetzt am Samstag in der 80. Minute gehabt. Generell was wir jetzt schon länger beobachten, dass sehr spät gewechselt wird und dass auch gerade zum Beispiel Johnny Burkhardt und Karim Unisivo, die spielen einfach jetzt über die Hinrunde gesehen fast alle Spiele 90 Minuten. Die sind etwas überspielt und ich glaube, da wäre Entlastung auch dringend nötig. Die Frage ist, ob das tatsächlich dann passiert. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Nebel, unser Nachwuchsspieler, dass der reinkommt. Der ist ja auch dann in der 92. Minute, nee, 80. Minute eingewechselt worden. Also der ist schon eine Option für vorne. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Bo Svensson den freiwillig von Anfang an aufstellt.
Ja, das mit den, wenn du es gerade schon angesprochen hast, mit den Wechseln, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, weil da ist ein Punkt, wo sich unsere beiden Trainer ähneln. Also beide wechseln sehr spät anscheinend. Zumindest ist das die Beobachtung von euch und von uns. Deswegen mal gucken, wie sich das dann auch im Laufe der Rückrunde ändern wird, weil es ist natürlich eben ein Problem, wenn jetzt gerade Johnny Burkhardt oder auch Karim Onisivo da vorne durchspielen. Aber so wie ich es verstanden habe, habt ihr auch gar nicht wirklich Option für die Offensive. Also da wurde ja auch irgendwann, glaube ich, mal über einen Systemwechsel nachgedacht, oder?
Ja, wobei auch das ist eher unüblich. Also Bo Svensson hält schon an dem 3-5-2 fest und da denke ich, da wird sich auch gerade wegen der Offensive nichts ändern, weil Bo Svensson doch schon seinen Fokus komplett auf die Defensive legt und von da baut sich alles auf. Und Ingvartsen ist verletzt, der wäre auch eine Alternative gewesen. Ja, da müssen wir einfach mal gucken, was geht. Also ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Leandro Barrero nicht von Anfang an spielt dafür, aber vielleicht Djanga, also Jean-Paul Boetius, der generell offensiver spielt als Barrero. Also dass da einfach ja Möglichkeiten wären, das Ganze offensiver zu gestalten und ein bisschen für Entlastung zu sorgen. Weil zum Beispiel
Aber
Kevin Stöger, der auch vorne drin reinkommen könnte, der hat einfach zu wenige Spiele von Anfang an gemacht, beziehungsweise er war fast ausschließlich Joker und wenn dann auch nur für 10 Minuten. Und da glaube ich einfach auch nicht, dass der von Anfang an aufgestellt wird.
wobei das für Stögi wahrscheinlich auch was Schönes wäre, wenn er dann in Bochum von Anfang an spielen könnte. Hat ja eine Bochumer Vergangenheit. Da wollte ich auch drauf zu sprechen kommen. Im Sommer gab es so ein paar Wechselgerüchte um Stöger, dass er eventuell jetzt zum VfL zurückkommt. Vielleicht weißt du da mehr. Ist er jetzt auch ein Wechselkandidat im Winter, weil der VfL sucht weiterhin genau auf der Position, wo er spielt? Oder wurde das schon ausgeschlossen und er ist halt eigentlich als Joker zu wertvoll, weil er eben ja schon ein sehr, sehr guter Fußballer ist?
Also ich habe ehrlich gesagt in die Richtung gar nichts gehört. Das ist aber auch in Mainz kein Wunder, weil Christian Heidel auf alles Kommunikative den Deckel drauf hält. Da dringt kaum was nach außen. Es würde mich aber wundern, ehrlich gesagt, weil wir doch, er passt gut in das System von Svensson rein und er ist eben auch stabil, gerade hinten raus nochmal ein bisschen Feuer zu geben. Ich kann verstehen, dass er mit seiner Jokerrolle nicht einverstanden ist. Aber wir haben, du hast es gerade eben gesagt, wir haben nicht besonders viele Alternativen in der Offensive und dann wäre es fatal, wenn wir ihn gehen lassen würden, wenn er überhaupt gehen will.
Das stimmt natürlich. Ich finde es interessant, wie man dann, ich habe das jetzt schon häufiger in so Ferngesprächen, aber wie man dann immer wieder so Parallelen erkennen kann, weil jetzt zum einen hatten wir das ja gerade mit den Trainern, dass beide sehr spät wechseln, jetzt aber auch, dass bei euch wenig nach außen dringt, wenn es da irgendwie auch um Transfergerüchte geht und so weiter und so fort. Das ist auch was, was wir jetzt in Bochum, seit Sebastian Schinzelotz da ist, vermehrt beobachten und dann erst kurz bevor irgendein Spieler da ist. Oder bevor ein Spieler wechselt, dringt das eigentlich durch und ansonsten bleibt da alles sehr ruhig und das ist auch mal wieder, oder ist was Schönes, wenn man da diese Ruhe um den Verein hat eigentlich.
Total, das können wir in Mainz wirklich nachvollziehen, zumal wir einfach auch letzte Saison in der Hinrunde so viel Stress hatten und als klar war, dass Christian Heidel zurückkommt, auch wirklich den Posten Strategie und Kommunikation übernimmt, waren dann doch viele, viele Gemüter in Mainz beruhigt, weil einfach klar war, da wird jetzt einfach mal geguckt, wie nach außen kommuniziert wird und wenn der, also was Don Heidel sagt, ist in Mainz Gesetz. Ende.
Stimmt, das darf man ja auch nicht vergessen, wo ihr da eigentlich irgendwo herkommt, die Hinrunde. Da letzte Saison, das war ja eine Katastrophe, da war es dann ja auch so, dass wir im Pokal aufeinander getroffen sind, wo man dann auch einfach die Verunsicherung bei den Spielern angemerkt hat. Und jetzt ist es halt eine unglaubliche Entwicklung. Ich glaube, gestern bei der Übertragung auf Sky wurde was von der Bo-Svensson-Tabelle erzählt und da seid ihr dann irgendwie auf Platz 6 oder so, wenn man die ganzen Spiele berücksichtigt. Also wirklich eine extrem gute Entwicklung und ja, ich muss aber auch dazu
Ja.
sagen, ich fand vorher hat, also vor allem die Verteidigung ist, ich bin da sehr neidisch auf die Spieler, die Mainz da irgendwie zur Verfügung hat teilweise.
Ja, und dass die so zusammenspielen, war halt eben auch zum Beispiel letzte Saison in der Hinrunde überhaupt nicht zu sehen. Also das Pokalspiel gegen Bochum war in Mainz wirklich der absolute Tiefpunkt. Also das war kurz vor Weihnachten in der Winterpause. Dann schießt Mateta diesen wirklich fürchterlichen Elfmeter. Wir scheiden aus dem Pokal aus. Am Tag selber ist noch bekannt gegeben worden, dass Jan-Moritz Licht im neuen Jahr nicht mehr der Trainer sein wird. Und Ruven Schröder hat den Verein verlassen einen Tag vorher. Also da lag wirklich alles in Trümmern. Und dann kommt Christian Heidel zurück und macht mit Martin Schmidt da holen Bo Svensson und Mainz spielt diese Rückrunde. Und deswegen ist zum Beispiel auch alles, was hier in Mainz kritisiert wird, was wir als Fans so am Spiel kritisieren, wie jetzt zum Beispiel späte Auswechslung oder so, das kommt fast einer Gotteslästerung gleich, weil einfach diese Rückrunde so viel für die letzten Jahre entschädigt hat. Und wir sind so froh mit Bo Svensson und Babacar Hanfa und dem ganzen Trainerteam, was wir jetzt haben, dass die einfach diese Spieler auf dieses Niveau gehoben haben. Und da ist auch das beste Beispiel zum Beispiel Aaron Martin. Der ist schon lange im Kader, der war ausgeliehen, aber der hat auch unter Sandro Schwarz zum Beispiel einfach nicht das abrufen können, was man sich von ihm versprochen hat. Und der kommt in der Sommerpause, nach der Sommerpause aufs Spielfeld und reißt ein Spiel als Außenverteidiger ab, wo wir vorher alle gesagt haben, das ist echt eine Position, die ist sehr kritisch für unser Spiel, die ist extrem wichtig. Und wir haben halt mit Danny da Costa und Philipp Mbene die verloren, die uns über die Rückrunde so stark gemacht haben. Und Aaron Martin zündet einfach das Feuer und ist voll da. Und das ist wirklich ein Spieler, der zeigt, wie gut Bo Svensson auch der Mannschaft tut und wie er sie auch schafft, anzusprechen und zu motivieren.
Das, ja, dann fällt es einem auch ein bisschen schwer, immer da irgendwie was zu kritisieren, weil man halt eben sieht, dass es ja irgendwo doch funktioniert. Aber dennoch, ich muss jetzt nochmal ganz zum Schluss auf diese Wechsel, kommen. Wurde das denn schon mal irgendwo angesprochen oder irgendwie begründet, warum das so ist?
Also wir haben vor Weihnachten ein Interview gehabt mit Babacar Hanfa, mit dem Co-Trainer, und haben das auch angesprochen und gesagt, hier, wir haben uns das mal statistisch angeguckt. Wenn wir führen, dann sind die Wechsel im Schnitt erst ab der 75. Wenn wir hinten liegen, auch nicht vor der 65. Was ist da los? Und er konnte es nicht so ganz begründen. Und also es ist wirklich auffällig. Und ja, wir gucken jedes Spiel mit der Erwartung, dass vielleicht mal früher gewechselt wird, aber man kann sich. Genauso wie man sich fast darauf verlassen kann, dass sich die Startelf nicht ändert, kann man sich eigentlich auch fast darauf verlassen, dass vor der 65. Minute nichts passiert.
Ja gut, aber solange halt die Spieler sich nicht irgendwie verletzen, weil sie halt so lange durchspielen und es erfolgreich ist, dann gibt es ja auch keinen Grund davon irgendwie, das irgendwie zu ändern, wenn man der Trainer ist.
Ja, auf der anderen Seite hast du so Spiele wie gegen Frankfurt, das letzte Spiel der Hinrunde, wo offensiv nichts zusammengeht, weil alle müde sind, weil es eine englische Woche war, weil das Spiel gegen Hertha unfassbar viel Ballbesitz für Mainz 05 unerwarteterweise dann doch hatte und Jungs viel gelaufen sind, und dann war da einfach keine Kraft mehr da. Und dass das auch jetzt nach der Winterpause noch nicht alles aufgeholt ist, hat man im Spiel gegen Leipzig gesehen.
Wobei dann bei Leipzig ja auch sehr wahrscheinlich die rote Karte, das war ja eine relativ frühe rote Karte, damit reingespielt hat.
Unter anderem auch, aber tatsächlich war es auch vor der roten Karte, ging nicht viel zusammen. Also natürlich waren das nur 20 Minuten, und die rote Karte hat natürlich auch viel dazu beigetragen, aber da hat trotzdem nicht das, wir haben nicht den Fußball gesehen, den wir sonst in der ersten Halbzeit von unserer Mannschaft sehen.
Ja, aber jetzt dann ausgerechnet gegen Bochum hat es dann mehr oder weniger wieder geklappt. Das ist natürlich super. Ja, gut, jetzt im Pokal, wie gesagt, besteht dann ja noch die Chance, dass man sich da irgendwie revanchieren kann. Gucken wir noch mal kurz auf den VfL. Du hast jetzt 90 Minuten Bochum gesehen in der Rückrunde, in der Hinrunde, gutes Spiel da. Das kann man ja nicht so ganz werten, weil ihr kamt da ja auch sehr ersatzgeschwächt nach Bochum. Welche Stärken und Schwächen siehst du denn beim VfL?
Also ich fand es schon beeindruckend, wie Bochum das auch versucht hat, uns das Spiel schwer zu machen, um es mal nett auszudrücken. Also es waren einfach viele Fouls im Mittelfeld, die uns natürlich gerade Kontersituationen erschwert haben. Und ich glaube aber auch, dass gerade zum Beispiel Gerrit Holtmann einfach, der hat ja auch schon in der Hinrunde ein Tor gegen uns geschossen. Und ich habe einfach so große Angst davor, dass er am Dienstag wieder gegen uns trifft.
Der hat tatsächlich in jeder Begegnung, wo er auf dem Feld stand, gegen euch getroffen. Der hat ja auch im Pokal getroffen. Ja, macht er wohl gerne.
Muss er
Ja,
am Dienstag nicht unbedingt machen.
mal gucken, ob er dann wiederkommt. Da war ja Magen-Darm-Infektion hat er ja. Also da ich hoffe drauf, dass er wiederkommt, weil einfach er unsere Offensive belebt, das Tempo, was er mitbringt. Und jedes Mal, wenn Gerrit auf dem Platz ist, dann habe ich auch das Gefühl, dass zum Beispiel Asano auf der anderen Seite deutlich besser ist. Wobei er jetzt, fand ich auch gestern, das eigentlich schon versucht hat, irgendwie sein Tempo auf den Platz zu bringen, aber dann halt viele technische Fehler hatte oder Ungenauigkeiten, wenn er sich den Ball vorgelegt hat. Ja, und dann am Dienstag ist ja auch wieder Danilo Suarez da. Also es sind wieder ganz, ganz andere Vorzeichen. Moment, ich habe gerade den Faden verloren, tut mir leid, jetzt habe ich ihn wieder. Wir haben gerade über die Verantwortlichen gesprochen. Beim VfL wurde das Spiel eigentlich in der Liga als wichtigeres Spiel abgestempelt. Dementsprechend hat es mich auch verwundert, warum dann zum Beispiel ein Elvis Rexbeja nicht gespielt hat. Wie ist es denn bei euch? Wurde da jetzt irgendwie gesagt, die Liga ist wichtiger als der Pokal oder umgekehrt? Oder wurde das gar nicht thematisiert, auch bei den Fans nicht?
Nicht wirklich, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht. Bo Svensson hat da seinen Satz, den er immer durchzieht. Es geht immer nur um das Spiel. Es geht nicht darum, ob es in der Liga ist oder im Pokal. Trotzdem glaube ich, dass das auch in den Köpfen der Spieler angekommen ist, dass wir jetzt einfach ein Playoff-Spiel haben. Aber gerade die Tabellensituation vor dem Spieltag, dass Bochum einfach direkt hinter uns in der Tabelle lauert, hat dann doch nochmal, glaube ich, klargemacht, dass der Samstag echt wichtig war. Und der Jubel von Bo Svensson zum 1:0, ich glaube, da ist auch vieles aus ihm rausgebrochen.
Ja, da habe ich schon den Fernseher ausgemacht. Beziehungsweise, nee, da habe ich dann weggeguckt beim Jubel. Da, ja, nee. Ich habe mich teilweise sehr aufgeregt bei dem Spiel, was jetzt nicht unbedingt an Mainz lag, sondern teilweise auch an unserer Offensive, die ich sehr schwach fand. Bei uns, habe ich ja gerade schon gesagt, war die Liga, wurde als wichtiger abgetan. Jetzt mal gucken, wie es dann im Pokal aussieht. Ich denke, da wird jetzt dann trotzdem versucht, irgendwie das Geld, was man dann in der nächsten Runde kriegt, da einzufahren.
Gut. Ich bin einfach mal gespannt. Der Pokal liegt Mainz traditionell überhaupt nicht. Also, dass wir überhaupt jetzt noch im Pokal drin sind, gleicht einem kleinen Wunder. Deswegen weiß ich auch ehrlich gesagt als Mainz-Fan gar nicht, was ich mir von dem Pokalspiel erwarten soll, weil wir haben schon mehr geschafft als sonst.
Aber wenn man jetzt mal generell auf alle Pokalteilnehmer guckt, dann hat man nie eine bessere Chance eigentlich gehabt, den Pokal zu gewinnen, weil Bayern München ist raus.
Ja.
Und ja, ich glaube, Borussia Mönchengladbach ist noch drin. Ja, logischerweise, die sind noch drin. Die laufen aber ein bisschen eigentlich ihrer Form hinterher. Also, ja, der Verein, der da jetzt weiterkommt, der hat auch gute Chancen, da irgendwie zumindest nach Berlin fahren zu können.
Das stimmt. Aber wir müssen erstmal gegeneinander spielen. Das wird ja auch nochmal lustig. Also, ich muss auch nochmal sagen, du hast ja eben gefragt, so was ich auch an Bochum echt stark fand. Und das war auch zum Beispiel euer Tormann Riemann. Also, der hat ja einfach auch den Einkopfball von Johnny Burkhardt dann nochmal rausgekratzt. Und das, wenn wir dann eben so eine Offensive haben, die nicht wirklich zusammenfindet, die überspielt ist, dann kann das auch sein, dass wir einfach an eurem Torwart scheitern.
Also am Manu haben sich schon viele die Zähne ausgebissen in dieser Saison. Hat uns viele Punkte gerettet. Also ja, schön wäre es. Vor allem, wenn es dann zum Elfmeterschießen kommt. Da ist er ja auch besonders gut, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es da irgendwie eine Rotation gibt, dass Michael Esser wieder spielt. Der hat es jetzt eigentlich auch nicht schlecht gemacht, wenn er eingesetzt wurde. Einmal war es im Pokal gegen Augsburg, dann war es in der Liga gegen Augsburg. Also beide Male hat er ganz gut gespielt. Also da werdet ihr dann auch hoffentlich vor Probleme gestellt, egal wer da bei uns zwischen den Pfosten steht.
Aber ein Elfmeterschießen brauche ich für meine Nerven nicht wirklich am Dienstag.
Auf keinen Fall. Also das war schon letztes Jahr im Pokal schrecklich. Ich hatte meine Puls so irgendwann um und ich glaube, ich hatte einen Puls von 120, 130 ab der Verlängerung.
Ja.
Und das wurde dann wirklich beim Elfmeterschießen wurde es dann pro Schuss immer besser. Aber das war trotzdem jetzt auch gegen Augsburg eine Katastrophe.
Ja, wir haben es ja in Elversberg schon gehabt und auch, glaube ich, in der zweiten Runde. Also das muss nicht sein. Es reichen auch mal nur 90 Minuten.
Ja, vor allem, weil das sind ja nicht mehr viele Vereine im Pokal und das lässt dann auch einfach Kräfte und das ist dann fürs nächste Wochenende wieder ein Nachteil, den man hat. Aber nichtsdestotrotz, denkst du denn, dass jetzt der Sieg von euch irgendwie ein Vorteil sein könnte, dass man da mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein reingeht und sagt, ja, wir können gegen den VfL gewinnen? Und vor allem, weil ja nur eigentlich dieses Tollhaus-Ruhrstadion, wo es brennt, wenn es voll ist, das ist ja nicht da. Also der größte Vorteil, den der VfL immer bei Heimspielen hatte, der fällt weg.
Ja, aber wir hatten ja, also wir sind ja auch eine heimstarke Mannschaft und das kann trotzdem, auch wenn es nicht die volle Auslastung ist, kann das auch schon was bewirken. Also von daher glaube ich schon, dass das jetzt nochmal eine andere Nummer ist, auswärts zu spielen, weil wir eben auch auswärts echt nicht gut spielen. Aber trotzdem glaube ich, dass auch gerade wie wir gegen Bochum gewonnen hat, mit der Mannschaft was macht, weil einfach klar ist, da ist, glaube ich, noch eine Rechnung offen nach diesem Spiel. Und es denen einfach euch nochmal zu zeigen und vielleicht mit mehr als 1-0 zu gewinnen. Ich glaube schon, dass die Motivation extrem hoch ist.
Vor allem dann da in Bochum, wo man ja auch einmal durch das Solo von Gerrit Holtmann dann überall zu sehen war. Also auch international wurde das Tor von Gerrit Holtmann ja geteilt. Das ist dann ja für die Spieler, die da zu sehen sind, von Mainz auch in gewisser Weise ein bisschen unangenehm und peinlich. Ich glaube, dann wollen sie da sich bestimmt revanchieren in irgendeiner Weise.
Mit Sicherheit.
Jetzt mal ganz losgelöst von den Spielen, es ist ja aktuell noch die Wintertransferphase. Würdest du sagen, dass es noch irgendwie Positionen gibt, wo Mainz sich verstärken will oder sollte oder sogar deiner Meinung nach muss?
Sehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn alle fit sind und oder beziehungsweise jetzt, wo auch Musa und Chea zurückgekommen sind, also Niakate und Saint-Just, dann ist es schon ein gutes Team. Du hast eben zu Recht gesagt, dass wir in der Offensive nicht besonders breit aufgestellt sind, aber auch da glaube ich, dass wir einfach qua des NLZs und unser Nachwuchsleistungszentrum einfach viele Spieler haben, die da unterstützen könnten. Und ich sehe jetzt auch gerade akut niemanden, der ja so wenig spielt, dass er wahrscheinlich wechseln wollen würde. Was halt jetzt schon bekannt geworden ist, ist, dass Cassie von Straßburg kommt. Also, dass wahrscheinlich jetzt auch schon die Weichen gestellt werden für den Sommer. Dass ja geguckt werden muss, wer könnte eventuell den Verein im Sommer verlassen. Und dass jetzt quasi schon Martin Schmidt und Christian Heidel gucken, wen sie zum Beispiel im Winter schon festmachen können, dass ab Sommer da jemand kommt. Aber so jetzt an Transfer hätte ich jetzt eigentlich nichts auf dem Zettel.
Also ist da auch von dir logischerweise vollstes Vertrauen in die Mannschaft nach, ja, gut, ist eine doofe Frage, nach der Rückrunde letzte Saison und nach dieser Hinrunde wäre es doof, wenn es nicht da ist.
Ja, aber ich glaube gerade zum Beispiel, dass irgendwas einfach in der Hinrunde passiert ist durch die vielen Corona-Ausfälle, wo wirklich die zweite Reihe gespielt hat mit Tauert, gut, der ist jetzt verletzt, aber auch mit Nebel. Das sind einfach Jungs aus unserem Nachwuchsleistungszentrum vom Bruchweg, die ja, die kriegen die Prinzipien mit. Das wird ja auch alles durchgedacht. Also gerade auch, dass jetzt bei uns auf Dreierkette umgestellt wurde mit Bo Svensson, das wird einfach im NLZ auch mitgedacht und mittrainiert. Und da sind genug Jungs, die wirklich, wirklich gut sind und die drauf brennen, bei den Profis auch mitspielen zu können. Und gerade in der U23 haben wir echt, echt tolle Nachwuchsspieler. Also da wird wahrscheinlich eher einer hochgezogen, als dass wir jetzt nochmal uns von außen verstärken.
Umso wichtiger, dass man sich gerade dann in so einer Zeit auf die Jugendarbeit verlassen kann, weil das ist dann immer noch die günstigste Neuverpflichtung, die man machen kann, bevor man da irgendwie für Millionen irgendeinen Spieler loseist. So, oder halt generell da das Konto nochmal belasten muss, obwohl eigentlich das jetzt schon durch die Corona-Pandemie belastet genug sein sollte.
Ja, und das ist ja auch total Mainz untypisch, also deswegen ist damit echt nicht zu rechnen.
Ja, wobei ich das Gefühl habe, wenn Mainz dann Geld ausgibt, dann ist es auch sinnvoll. Also dann ist es für gute Spieler, die auch wirklich dieses Geld wert sind. Und dann ist es nicht so, wie jetzt als bestes Beispiel Augsburg, die halt aufgrund des Investors, gut, Mainz hat, denke ich mal, oder ich bin da gar nicht so im Bilde, hat Mainz einen Geldgeber im Hintergrund?
Nein, wir sind ein eingetragener Verein. Und die Wirtschaftlichkeit steht an oberster Stelle, wird auch immer in jeder Mitgliederversammlung nochmal schön aufgezeigt. Und klar, Mainz ist ein Aus- und Weiterbildungsverein, aber das ist eben auch das, wie wir arbeiten. Das ist ganz, ganz essentiell für auch für die DNA von Mainz 05.
Und das ist erfolgreich, wenn man sich die Transfers der letzten Jahre anguckt und wer dann auch verkauft wurde und vor allem für wie viel Geld dann die Spieler verkauft wurden.
Genau, und was man halt auch oft vergisst, ist einfach, wie viele Trainer bei Mainz 05 schon ausgebildet wurden, die auch, ja, auch verkauft werden. Also da ist ja Bo Svensson auch ein Beispiel. Der hat sich ja ganz klar in den Vertrag schreiben lassen, dass wenn Mainz anklopft, dass er zurückkommen darf von Liefering.
Ja, gut. Und zwei Champions League Sieger wurden bei euch ausgebildet als Trainer. Das ist
Auch.
natürlich auch eine Leistung, das kann nicht jeder Verein von sich behaupten.
Genau,
Jetzt.
und Sandro Schwarz, der jetzt in Russland ist, der spielt ja auch, der wird wahrscheinlich Meister. Also.
Also einfach, was Trainer angeht, ist Mainz immer eine gute Adresse. Was tippst du denn für das Spiel jetzt am Dienstag? Und das wäre dann auch meine Abschlussfrage.
Ich habe einfach den Wunsch, dass das mit 2-0 und zwar 2-0 in der ersten Halbzeit über die Bühne geht und ich ganz beruhigt am Dienstag Fußball gucken kann. Das ist zwar natürlich jetzt nicht für euch schön, aber ich gehe davon aus, dass das relativ einfach, also nicht einfach im Spiel, sondern das wird ein klares Ergebnis, was nicht zu hoch ist, aber ja, passt.
Ja, ich widerspreche da logischerweise, aber wenn wir solche Antworten nicht hören wollen würden, dann würden wir nicht die Frage stellen. Ich hoffe persönlich tatsächlich, dass es irgendwie logischerweise recht früh 2-0 für den VfL steht, weil dann kann ich das ganze Spiel auch alleine hier gucken, weil dann hat mein Mitbewohner schon angekündigt, dass er bei sich zu Hause bleibt in Mainz und da weiterguckt. Deswegen hoffe ich einfach, dass es so läuft und ich dann hier meine Ruhe habe. Aber gut, gucken wir mal. Dann nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann hören wir uns hoffentlich vielleicht nochmal nächste Saison wieder, je nachdem, wie es für den VfL jetzt läuft.
Sehr gerne. Ich drücke die Daumen.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Tschüss.